Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, bei Ihnen zu sein und es ist, glaube ich, ein schöner Abend heute. Vielleicht kann ich Ihnen dieses schwierige Thema versuchen, so deutlich zu machen, dass Sie nicht zu sehr leiden müssen heute Abend. Ich glaube, wir leben im Augenblick im Paradies. Die Bundesrepublik befindet sich möglicherweise am Ende einer Boomphase der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir haben zurzeit eine wirtschaftliche Wachstumsrate, die, glaube ich, in mittlerer Sicht nicht mehr übertroffen werden wird. Die europäischen Nachbarn schauen mit großer Verwunderung auf das Modell Deutschland und sagen, die Deutschen haben es gut gemacht. Sie haben die Hochproduktivitätsökonomie wieder auf Vordermann gebracht. Sie sind Weltmarktführer im Bereich der Medizintechnik, im Werkzeugmaschinenbau, in vielen Sparten und haben beispielsweise nicht den Fehler der Briten begangen, alles auf Dienstleistung umzustellen, sondern die industriellen Kernsektoren haben sich als außerordentlich wettbewerbsfähig bewiesen. Und dazu sieht es so aus für die europäischen Nachbarn, dass sie so langsam ein bisschen besser mit der deutschen Einigung hinkommen. Also besser wird es in mittlerer Sicht nicht werden. Es ist auch so, dass es nicht nur ein abgehobenes wirtschaftliches Wachstum ist, sondern wir haben spürbare Effekte in der Beschäftigung. Wir haben Regionen in der Bundesrepublik, etwa die Region um Heilbronn, die Vollbeschäftigung hat. Wir haben Bundesländer im Augenblick in Deutschland, Baden-Württemberg, Bayern, die nahezu Vollbeschäftigung haben. Wir haben eine Halbierung der Langzeitarbeitslosen im letzten Jahr zu konstatieren. Und der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der vor einiger Zeit noch mal festgestellt hat, dass wir bestimmte Armutsraten in Deutschland haben, basiert auf Daten, die vor dieser Boomphase erhoben worden sind, in der wir uns im Augenblick befinden. Also, nochmal, es ist ein paradiesischer Zustand, in dem wir uns befinden. Ich garantiere Ihnen, besser wird es nicht und kann es überhaupt nicht in den nächsten 20 Jahren werden in Deutschland. Also hoffen Sie nicht auf ein höheres Wirtschaftswachstum. Mehr ist nicht drin. Hoffen Sie nicht darauf, dass wir eine Umstrukturierung unserer Wirtschaft hinkriegen würden, die noch mehr Produktivität entfalten würde. Das ist alles in einem Höchstmaß im Augenblick der Fall. Und interessanterweise, just zu diesem Augenblick, als die Bundesrepublik wieder auf diesen dramatischen Wachstumspfad gekommen ist, hat der doch nicht mehr von allen geliebte Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands eine interessante Debatte in Gang gebracht, die damals die Unterschichtdebatte genannt wurde. Das heißt, in dem Moment, wo die Dinge wieder besser laufen, spürbar besser laufen, breitet sich in unserer Gesellschaft der Eindruck aus, dass dieser Aufschwung, dass dieses Wirtschaftswachstum außerordentlich selektiv in unserer Gesellschaft ankommt. Und in der Tat, die Arbeitsmärkte, es macht den Eindruck, als ob sich die Arbeitsmärkte in unserer Gesellschaft spalten würden. Wir haben auf der einen Seite besonders die Arbeitsmärkte in der Hochproduktivitätsökonomie, genau genommen der exportorientierten Hochproduktivitätsökonomie. Wir sind, glaube ich, an einem so einem Ort hier, aber Sie alle kennen den berühmten Werkzeugmaschinenbau. Da werden händeringend Arbeitskräfte gesucht. Arbeitskräfte, die der stillen Revolution, die in den Kompetenzprofilen in den letzten 15 Jahren in diesem Bereich stattgefunden haben, standzuhalten vermögen. Das heißt vor allen Dingen der Inkorporierung von wissensbasierten und von dienstleistungsorientierten Elementen in die industrielle Facharbeit. Sie können auch sehr gut verdienen in dem Bereich. Ich sage Ihnen, ein Meister im Bereich Medizintechnik, Heilbronn, verdient wahrscheinlich mehr als ich. Was ich völlig in Ordnung finde. Es gibt andererseits Bereiche in unserer Gesellschaft, die man durchaus als eine neue Form von Proletariat bezeichnen könnte. Das ist vor allen Dingen das Dienstleistungsproletariat. Das Dienstleistungsproletariat, das Sie finden in Form von Backshops, in Form von Leuten, die personenbezogene Dienstleistungen vollziehen müssen, für die zumindest beispielsweise die Aussicht auf Bildungsurlaub eine völlig irrelevante Größe ist. Was soll eigentlich eine Verkäuferin, die morgens um 16:30 diese Rohlinge in diesen Ofen reinschiebt, um dann um 6:30 mit dem Verkauf der frischen Brötchen anzufangen, was soll die denn auf dem Bildungsurlaub um Himmels Willen machen? Derjenige, der in der Medizintechnik beschäftigt ist in Baden-Württemberg, der weiß ganz genau, was der Bildungsurlaub ihm bringen wird. Sogar zur Festigung seines Arbeitsvermögens und zur Perfektionierung seines Arbeitsvermögens und seiner Orientierung in der Welt, wenn wir mal einen weiten Begriff von Bildung haben. Was soll denn diese arme Frau mit diesen Rohlingen da im Bildungsurlaub machen? Also daran sehen Sie schon, dass da irgendwie eine merkwürdige Spaltung statt hat auf den Arbeitsmärkten unserer Gesellschaft. Soziologen, die dann immer irgendwelche Begriffe dafür finden, nennen das die neue funktionale Arbeitsteilung unserer Gesellschaft. Das heißt, auf der einen Seite werden Leute händeringend gesucht, die qualifiziert sind, die inspiriert sind, die flexibel sind. Auf der anderen Seite wachsen die Merkmale, nach denen Leute einordnen, ob man jemanden überhaupt gebrauchen kann oder nicht. Sie alle kennen diese Merkmale, die man daran festmachen kann, ob man jemanden ansieht, dass er sich zu wenig bewegt, zu wenig Gemüse isst und zu viel Weißmehl zu sich nimmt. Zu viel Fett und zu viel Zucker. Und schon ein Handwerksmeister, der so jemanden vor sich hat, sagt schon, wenn die nur schon die Tür reinkommen, nee, also den Kai, den kann ich nicht gebrauchen. Guck doch mal, wie der schon aussieht. Dem sieht man doch die Trägheit schon an. Die Trotzigkeit sieht man dem doch schon an. Mit dem fange ich erst gar nichts an. Sie können es vielleicht etwas überdramatisiert sagen. Wir haben auf der einen Seite die Leute, die genau wissen, wie man mit der neuen informationellen Durchstrukturierung von Arbeitsabläufen umgehen können, die möglicherweise sich als sportiver Facharbeiter auch noch fit halten. Auf der anderen Seite diejenigen, die schon aufgrund ihres Aussehens zu einer Art Überschussbevölkerung in unserer Gesellschaft erklärt werden. Wenn das so ist, wenn wir das nur auf der Ebene der Arbeitsmärkte beobachten können, dann merken wir, und Sie sind alle gebildete Leute, dass wir eine Umstellung in der Vorstellung von gesellschaftlicher Ordnung hier vor uns haben, nämlich die Umstellung von einer Logik von Hierarchie auf eine Logik von Spaltung. Dass Gesellschaften hierarchische Gebilde sind, das heißt, dass es ein Oben und Unten in der Gesellschaft gibt, entschuldigen Sie bitte, das ist normal. Es gibt keine Gesellschaft ohne ein Oben und Unten. Das macht einen ärgerlich erscheinen und es ist auch ärgerlich, dass möglicherweise Manager heute ein bisschen viel verdienen. Das ist aber nicht eigentlich das Problem, um das es geht. Das Problem, um das es geht, ist, dass aufgrund bestimmter Entwicklungen und Prozesse bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft den Anschluss an das verlieren, was wir die gesellschaftliche Entwicklung, die förderliche gesellschaftliche Entwicklung für alle nennen. Und dass sie sich in dieser Anschlussverlorenheit möglicherweise in einer Form des radikalisierten Verlierertums einrichten. Dass für sie das Gefühl in der Tat ist, sie sind überflüssig und auf sie kommt es nicht mehr an. Wir haben das in ganz quantitativen Untersuchungen nachweisen können bei immerhin 8% von Leuten, die man am Telefon zu Hause erreichen kann. Die auf die Nachfrage, wir sind da ein bisschen geschickt, wir fallen nicht direkt mit der Tür ins Haus, aber auf der Nachfrage, haben Sie das Gefühl, dass es auf Sie noch ankommt, sagen, nein, ich habe das Gefühl nicht mehr, dass es auf mich ankommt. Und sogar einer solchen harten Aussage, dass Sie sich überflüssig fühlen, zustimmen. Und das in einer Situation, wo wir im Paradies leben. Das ist der Ausgangspunkt meiner Fragestellung. Was passiert eigentlich in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, wenn wir eine Logik der Spaltung immer mehr Raum greift in unserer Gesellschaft und wir eigentlich nicht mehr so ganz genau wissen, wie wir diesen Spaltungstendenzen Herr werden wollen? Denn Sie alle wissen auch, so wie ich, dass die Problematik, wenn man sie einmal so ins Auge fasst, nicht damit in irgendeiner Weise bearbeitet ist, wenn man beispielsweise die Transfereinkommen um 5% oder um 8% erhöhen würde. Das hilft in dieser Problematik überhaupt gar nichts. Das Problem heißt auch dann auf der anderen Seite, dass wir es nicht mit einer Frage von Armutsproblematik in unserer Gesellschaft zu tun haben. Denn das ist eines der Effekte des relativen Armutsbegriffs, den wir notwendigerweise bei Messungen zugrunde legen. Also wenn etwa gesagt wird, dass jeder Achte oder manche sagen sogar jeder Vierte ist armutsgefährdet in der Bundesrepublik, nehmen wir nur mal an, ich will Ihnen das nur vor Augen führen, wenn wir alle plötzlich durch eine wundersame Vermehrung doppelt so viel Geld verdienen würden, allesamt in unserer Gesellschaft, würde sich an dieser Relation nichts ändern. Dann würde die Aussage immer noch stimmen, dass jeder Vierte armutsgefährdet ist und jeder Achte arm ist. Das ist einfach die Logik in diesem relativen Armutsbegriff. Ich glaube deshalb nicht, dass es ein Problem der Armut ist, mit dem wir im Augenblick in unserer Gesellschaft zu tun haben, sondern es ist die Frage, ob wir es mit Dynamiken der Spaltung zu tun haben in unserer Gesellschaft. Ich will Ihnen das noch an einem weiteren Beispiel deutlich machen, damit Sie sehen, welche Dramatik der Lage ich vor Augen habe. Sie alle erinnern sich noch an den Streik der Lokomotivführer, der sich lange Zeit hingezogen hat. Das Interessante an diesem Streik war, dass er eine außerordentlich bemerkenswerte Umorientierung in den sozialmoralischen Orientierungen der Leute am Arbeitsmarkt zum Ausdruck brachte. Nicht durch irgendwelche Globalisierung oder irgend sowas erzwungen, sondern durch die Orientierungen der Leute selber. Mit wem haben sich nämlich die Lokomotivführer verglichen? Mit den Flugzeugführern. Und haben gesagt, wenn die so viel verdienen, dann müssen wir doch auch irgendwie nur in Relation bei ähnlichen Verantwortungen, bei schnellfahrenden Zügen doch irgendwie ähnlich mit den Entlohnungen bekommen. Das heißt, die haben nicht gefragt, wenn Sie mal die Arbeitswelt des ICEs vor Augen haben, was verdienen die Frauen und Männer, die die Waschräume sauber machen im ICE, das haben Sie nicht gefragt. Sondern Sie haben gefragt, wie ist meine Entlohnung in der Vergleich zu der Entlohnung von Flugzeugführern. Das heißt, auf den Begriff gebracht, wir haben in den Lohnfindungsprozessen, und das ist nur ein Beispiel dafür, ein Wechsel von der Abgrenzung nach oben zu der einer Abgrenzung nach unten in den Orientierungen der Leute. Es ist nicht mehr die Frage einer relativen Homogenität der ICE-Arbeitswelt, sondern ich suche mir die Bezugsgruppe, die mir wichtig ist, um für mich, wie sagen die Ökonomen, einen komparativen Vorteil zur Geltung. Ich bin ein fleißiger Benutzer des ICEs. Ich meine zur Kenntnis genommen zu haben, dass die Schaffnerinnen und Schaffner teilweise diese grau Anzugten, die für die Waschräume zuständig sind, beim Gang durch den Zug nicht mehr grüßen. Das finde ich eine furchtbare Wahrnehmung. Das heißt, es sind keine Kollegen mehr und Kolleginnen mehr. Und wenn Sie mit denen reden, sagen die ja, die gehören ja auch gar nicht mehr zur Deutschen Bahn. Die sind von einem anderen Unternehmen. Die gehören gar nicht mehr zu uns. Das heißt, diese Arbeitswelt ICE, wiederum so ein soziologischer Begriff, ist in einer Dynamik der Enthomogenisierung begriffen. Und nicht durch irgendwelche furchtbaren Mechanismen von Herrn Medorn, sondern durch die Orientierungen der Leute selbst. Wieder ein Mechanismus, der möglicherweise etwas klärt zu den Effekten der Spaltung in unserer Gesellschaft. Nun neige ich mit einem Begriff, der hört sich ein bisschen klinisch an, diese Probleme mir deutlich zu machen, der ein Begriff, der in allen unseren europäischen Nachbarländern längst zu einem politischen Begriff geworden ist. Das ist der Begriff der sozialen Exklusion. In Frankreich, vielleicht erinnern Sie sich noch, die hatten einen Staatspräsidenten, der hieß Jacques Chirac. Der hat seinen ersten großen Wahlkampf gewonnen mit der Formel gegen die Spaltung der Nation. Und der Begriff, den der konservative Jacques Chirac immer im Mund gefühlt hat, war l'exclus, die Ausgeschlossenen, die Exkludierten. Wir dulden nicht eine Paria der Nation. Und wir müssen die Nation, der Nation wieder eine homogene Vorstellung geben, eine Kohäsion geben, damit es nicht zu einer Paria der Nation, Bildung einer Paria der Nation kommt. Das ist im hymnischen Republikanismus Frankreichs gesagt. Der steht uns so ohne weiteres nicht zur Verfügung. In Großbritannien ist es bis heute der Begriff der Unterklasse, der ein politischer Begriff ist, den sie politisch benutzen können und wo sie sagen können, aufgrund bestimmter Mechanismen sind manche Leute systematisch davon ausgeschlossen, die Staatsbürgerrechte, die wir in dem, britischen Wohlfahrtsstaat institutionalisiert haben, in genügender Weise wahrnehmen zu können. Und dafür gibt es den Begriff der sozialen Exklusion, die diese Unterklasseneffekte in der britischen Gesellschaft hervorbringt. Es gibt sogar Staatssekretäre für Social Exclusion in Großbritannien. Wir tun uns schwerer in der Bundesrepublik, diesen Begriff zu akzeptieren, weil er uns, das sehe ich so, in der Tat mit den schwierigen Problemen der Konstatierung und des Verstehens von Phänomenen der sozialen Spaltung in unserer Gesellschaft konfrontiert. Und der Begriff der Exklusion ist in der Tat ein irritierender Begriff. Er ist erstens irritierend, weil er eine überraschende Verbindung zwischen den Rändern und der Mitte unserer Gesellschaft herstellt. Weil er sagt, Exklusion, das Herausfallen aus unserer Gesellschaft, das Hineinkommen in einen Prozess des biografischen Strudelns, wo man in einem schwarzen Loch endet, ist nicht nur auf die Randlagen unserer Gesellschaft beschränkt, sondern das kann einem auch in der Mitte unserer Gesellschaft passieren. Sie alle kennen die positive Formel vom lebenslangen Lernen. Das wird ja überall gesagt. Wir sind eine lernende Gesellschaft, wir sollen lebenslang lernen. Die Formel vom lebenslangen Lernen ist allerdings nicht nur eine Formel des Versprechens, sondern sie ist auch eine Formel der Bedrohung. Denn wenn Sie nicht lebenslang lernen, dann gehören Sie schnell zum alten Eisen und wissen überhaupt nicht mehr, was Sache ist in unserer Gesellschaft. Bezogen auf Berufsbiografien in der Mitte unserer Gesellschaft, heißt lebenslanges Lernen der Verfall von Senioritätsrechten in der Berufsbiografie. Das heißt, dass Sie mit 54, 48 schon mal die Kugel ein bisschen langsamer rollen lassen können, weil Sie ja wissen, wie alles funktioniert. Lebenslanges Lernen heißt, du bist disponibel bis zum Ende deiner Berufskarriere und du hast für die Perfektionierung deines Arbeitsvermögens selber zu sorgen. Das ist das Bedrohliche an der Formel des lebenslangen Lernens. Und das ist eine Formel, die in der Mitte unserer Gesellschaft greift. Disponibilität als ein Dauerzustand. Nicht Stufenmodelle von Berufskarrieren, sondern Dauerzustand bis zum Ende. Und wehe, Sie kommen aus dem Tritt, weil Ihr Kind plötzlich in eine falsche Gesellschaft geraten ist und Sie nicht mehr ein- noch auswissen. Wehe, Sie kommen durch eine Scheidung aus dem Tritt und Sie müssen die gemeinsame Finanzierung Ihres Eigentums bricht zusammen. Wehe, Sie werden aussortiert, weil eine Unternehmensberatungsgesellschaft in Ihrer Betrieb in ihr Unternehmen gekommen ist und sagt, die beiden Abteilungen können wir sehr gut zusammenlegen. Und wir müssen, eine von den Abteilungen muss leider weg. Es hat nichts damit zu tun, ob sie gut gearbeitet haben, nichts damit zu tun, ob sie Loyalität zum Unternehmen gezeigt haben, sondern es gibt eine Verschlankungsinitiative. Und dieser Verschlankungsinitiative sind Sie nun mal leider zum Opfer gefallen. Und wenn Ihnen das mit 46 passiert, dann kommen Sie zu einem Berufsberater, der sagt, ach, du solltest vielleicht neue Perspektiven in deinem Leben entdecken. Ich habe eine Outplacement-Firma in der Schweiz untersucht, die sich vor allen Dingen mit den Managern beschäftigt hat, die durch die Zusammenlegung der zweier Schweizer Großbanken freigesetzt worden sind. Und es war schon ziemlich hart zu konstatieren, wie einem Investmentbanker beigebracht wurde, er solle doch sich auch ein Leben als Touristenführer vorstellen. Und zu erkennen, dass die Leute nach 14 Tagen das für sich akzeptieren. Das ist der Erfolg dieser Outplacement-Firma gewesen. Also eine Verwirrung, die in diesem Begriff steckt, insofern er eine Verbindung zwischen dem Rand und der Mitte und der Gesellschaft herstellt. Eine zweite Implikation des Begriffs der sozialen Exklusion: Es ist ein Begriff der Ernüchterung. Ich glaube, das ist der Untertitel meines Buches, ich glaube, wir werden in der Bundesrepublik Abschied nehmen müssen von der Idee, dass die soziale Integration in unserer Gesellschaft durch eine immer breiter werdende Mitte gewährleistet ist. Das ist die Vorstellung, die wunderbare Vorstellung, die wir über eine lange, letztlich glückliche Nachkriegszeit in der Bundesrepublik, übrigens ganz ähnlich auch in der DDR, gepflegt haben. Am Ende werden doch alle in der Mitte ihren Platz finden. Die Zurückbleibenden, das waren die sogenannten Randgruppen, wir hatten die sogenannte Randgruppenproblematik, aber es sind ja eben Randgruppen, die werden irgendwann in der Mitte ihren Platz finden und sogar Zonengrenzgebiete werden am Ende doch über bestimmte Arten von Quersubventionen ihren Platz in der breiter werdenden Mitte unserer Gesellschaft finden. Alles Rückständige, Zurückbleibende wird durch eine Logik von Quersubventionierung irgendwie in der Mitte aufgehen. Wenn meine Diagnose stimmt, dass wir mit bestimmten Logiken der Spaltung zu tun haben in unserer Gesellschaft, dann werden wir den Integrationsoptimismus, den man sicherlich braucht für eine Gesellschaft, jedenfalls nicht mehr auf diesem Bild gründen können. Das ist die Ernüchterung, der Aspekt der Ernüchterung, der im Begriff der sozialen Exklusion steckt. Die Verwirrung, Rand und Mitte, Ernüchterung, mit welchem Bild? Was ist eigentlich das gedachte Ganze, auf das wir hin eigentlich einen Begriff sozialer Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft entwickeln? Das Dritte ist aber das Allerschlimmste, nämlich dass der Begriff der sozialen Exklusion ein Begriff der Veränderung, epochaler Veränderung unserer Gesellschaft ist. Und das ist das Eigentliche, das sind die eigentlichen Gründe der Spaltungstendenzen unserer Gesellschaft. Den ersten Grund habe ich schon angedeutet, das ist das Muster der Veränderung der funktionalen Arbeitsteilung. Dass wir auf der einen Seite Jobs haben, die immer höhere Kompetenzprofile voraussetzen und wir wissen genau, da werden die Werte in unserer Gesellschaft geschaffen, da kommen die produktivitätsorientierten Löhne her und wir wissen doch gleichzeitig, dass das Beschäftigungsproblem unserer Gesellschaft in diesen Bereichen nicht zu lösen ist. Das Beschäftigungsproblem wird uns irgendwie mit Niedriglohnsektoren konfrontieren, etwa die hohe Wachstumspotenziale haben, beispielsweise die personenbezogenen Dienstleistungen in der Pflege der älteren Mitbürger, in dem Aufbau einer von anderen Logiken der medizinischen Versorgung. Und es ist ganz sicher so, dass eine Krankenschwester nie so viel verdienen werden kann wie ein Mitarbeiter bei Audi, der Audis herrscht. Oder BMWs herstellt. Weil das Produktivitätspotenzial dieses Arbeitsplatzes bei Audi ein ganz anderer ist als der Krankenschwester. Und Sie können der Krankenschwester nicht deutlich machen, dass sie weniger arbeiten würde und weniger Anstrengungen zu erleiden hat als der bei Audi, einer der wunderbaren, fast klinischen Arbeitsplätze, die wir bei Audi finden. Oder wenn Sie bei VW in Dresden beschäftigt sind, in der gläsernen Fabrik. Es wird auch auf der Ebene der Entlohnungen zu einem großen Unterschied in unserer Gesellschaft kommen. Das ist ein Aspekt der funktionalen Arbeitsteilung. Der zweite wichtige Aspekt der Veränderung in unserer Gesellschaft ist, dass wir nie mehr in einem ethnisch homogenen Milieu werden leben. Es ist vorbei. Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Kollege von mir in Hamburg sagt das mit einer gewissen Überspitzung, die Nazis haben gute Arbeit geleistet. Wahrscheinlich war die Bundesrepublik eine der ethnisch homogensten Gesellschaften Europas bis zum Jahr 1975, mehr oder minder. Ein bisschen homogener sind noch die Finnen im Übrigen, von denen wir ja das Bildungssystem so gerne exportieren können wollen. Da will ich vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Dieses Homogenitätsideal gibt es, wird es nicht mehr geben. Und wenn wir alle von den Capri-Fischern nochmal, ich meine, manche von Ihnen kennen Rudi Schurig hier vielleicht noch. Ne? Also das ist alles eine vergangene Zeit, dass wir Ethnizität besichtigen im Italienurlaub. Die Leute sind als Arbeitsmigranten unter uns und sie werden nicht mehr weggehen. Das wäre alles kein großes Problem, wenn wir nicht auf der Ebene der Migration etwas zu studieren haben, was sich dramatisiert im Augenblick. Nämlich die Spaltung zwischen Migrationsgewinnern und Migrationsverlierern. Die allermeisten Türken, Russlanddeutschen, sogar Albaner, selbst Albaner, finden ihren Platz in unserer Gesellschaft. Die allermeisten. Einen guten Platz in unserer Gesellschaft. Und es sieht sogar aus, dass wir für all diese Gruppen mittlerweile einen sich ausbauenden Mittelstand haben. Das ist alles ganz prima. Das Problem nur ist, dass wir gleichzeitig mit den integrierenden Migrationsgewinnern in unserer Gesellschaft eine Gruppe von Migrationsverlierern ausspucken, die für sich den Eindruck haben, dass sie von dieser Gesellschaft nicht gewollt seien und in einer trotzigen Haltung auch sagen, dann verhalten wir auch so, dass wir von euch nicht mehr gewollt werden können. Das Interessante ist, dass wir es mit einer Logik des Migrationszyklus zu tun haben, die zu wenig beachtet wird. Die erste Generation aus Subsistenzökonomien kommt in die Bundesrepublik und nimmt die schlechten Jobs, ich überziehe, die die Deutschen nicht machen wollen, wahr, und empfindet das als sozialen Aufstieg. Und sagt, was heißt hier schlechte Jobs? Uns geht es besser als zu Hause. In der zweiten Generation sagen sie, da suchen wir schon mal für unsere Tochter einen Sohn, der einen Mittelklassewagen sich leisten kann, oder für unseren Sohn eine Tochter, wo wir schon mal eine kleine Einbauküche beisteuern können. Und es gibt auch Eigentumsbildungen. Wunderbar. Die Geschichte der Migration, der Arbeitsmigration, kann als ein enormer Erfolg erzählt werden in der Generationenfolge der Familie. Und in der Tat, wenn man es misst an den Bildungsvoraussetzungen und an der Arbeitsmarktbeteiligung der jeweiligen vorhergehenden Generation ist gerade die Geschichte der Arbeitsmigranten in der Bundesrepublik eine Geschichte eines unglaublichen Erfolgs. Eines unglaublichen Erfolgs. Nur die dritte Generation denkt anders. Die dritte Generation guckt nicht mehr danach, was ist in meiner Familie passiert, sondern die dritte Generation guckt auf die gleichaltrigen Deutschen. Und sagt, ich schlechte Jobs wahrnehmen, ich Krankenpflege, das ist unter meiner Ehre. Und Sie sehen, genau diesen Diskurs, den wir im Augenblick in der dritten Generation zu konstatieren haben, ist ein grassierender Eher-Diskurs unter den Migrationsverlierern unserer Gesellschaft. Das große Thema ist Ehre, immer nur Ehre, Ehre, Ehre. In der Schule, komm mal nach vorne, ist unter meiner Ehre, nach vorne zu kommen. Eine Friseurin, die ich ganz gut kenne, eine Britin, die einen der angesagten Friseursalons in Berlin hat, wo schon mal die tollen Schauspieler hinkommen, nimmt irgendwie eine Türkin und sagt, dritter Tag, holst du mal da, kannst du mal eben drüben Kaffee holen gehen, ist unter meiner Ehre. Britin, keine Deutsche, hat kein schlechtes Gewissen, kann sofort deine Sachen packen. Wenn hier, mit Ehre ist hier nichts. Hier wird gearbeitet. Tschüss, Ehre, tschüss. Weil sie genau weiß, wenn sie da einmal mit anfängt, Ende. Die Ehre ist eine Spirale ohne Ende. Die Logik ist die, dass diese Migration, vor allen Dingen männlichen Jungmänner, die etwas verwilderten Jungmänner in der dritten Generation, ihre Väter und Großväter, die die Migration in die Bundesrepublik vollzogen haben, auf die schlechten Jobs in einer ganz ambivalenten Gefühlsmischung wahrnehmen. Einerseits verachten sie ihre eigenen Eltern, Väter und Großväter, weil die für die blöden Deutschen diese Scheißjobs gemacht haben. Auf der anderen Seite wollen sie ihnen natürlich die Treue halten. Und das ist eine ganz furchtbare Mischung. Wie kann man jemandem die Treue halten, den man auf der anderen Seite verachtet? Das ist, glaube ich, einer der ganz problematischen psychosozialen Komplexe, mit denen wir in der dritten Generation von Migrationsverlierern zu tun haben. Und das ist ein ganz wesentlicher Mechanismus von Spaltung in unserer Gesellschaft, weil nämlich die erlittene Exklusion in den bestimmten Stadtvierteln übernommen wird zu einer Strategie der Selbstexklusion, des sich Herausnehmens aus bestimmten Bezugszusammenhängen und der Unfähigkeit, sich mit der Verliererabfindung, mit den Formen der Verliererabfindung in unserer Gesellschaft anzufreunden. Das ist der Grund der Träume einer ethnischen Höhergestelltheit gegenüber diesem blöden, harmlosen Deutschen. Denn woran können wir uns erkennen im Ausland? An unserer Harmlosigkeit. Das können Sie jeden europäischen Nachbarn fragen, nicht mehr militaristisch und nicht mehr pöbelhaft und nicht mehr hoch. Wir sind alle ziemlich harmlos. Daran sind wir zu erkennen. Das ist natürlich für diese Generation genau der Ausweis, dass sie sagen, über die stellen wir uns doch drüber. Das ist allerdings ein absolut verzweifeltes und verlorenes Geschäft. Das ist die Gruppe derer, die eine auch große Probleme haben, die Chancen zu realisieren, die sie haben könnten, weil der Ehrbegriff immer ein Sortierungsmerkmal ist, was letztlich eine Art von Irrealität beinhaltet. Also, funktionale Arbeitsteilung, Migration geht nicht mehr wieder weg. Der dritte Punkt, der auch nicht mehr wieder weggeht, das ist der Aufstieg der Mädels. Die Bildungs- und Erwerbsbeteiligung der Frauen ist ein evolutionärer Trend, der nicht zu stoppen ist. Es gibt immer noch so ein paar Probleme, hohe Bildungsbeteiligung. Wir haben seit 1996 mehr junge Frauen an deutschen Universitäten als junge Männer. Und in den Fächern, wo ich mich herumtreibe, haben wir deutlich mehr junge Frauen als junge Männer, die alle die besseren Examen machen, die besseren Hausarbeiten schreiben, schön aufmerksam sind. Ganz prima, alles prima. Es gibt noch so ein paar Probleme, wie sie ihre Bildungsbeteiligung auch in eine hochwertige Erwerbsbeteiligung transformieren können. Aber das Problem wird sich lösen. Ich sage, es wird sich lösen. Es dauert ein bisschen, aber es wird sich lösen. Das Problem ist jetzt bei unseren Jungs. Ich habe es mal versucht herauszufinden, es ist ab dem Jahrgang 1964, das ist der geburtenstärkste Jahrgang der Bundesrepublik, kennen die jungen Leute, mittlerweile ja doch auch 40, über 40-Jährigen, die wissen zum ersten Mal, dass Frauen auch in den begehrten Positionen ernsthafte Konkurrenten sind. Und nicht nur Konkurrentinnen sind innerhalb für Arbeitsplätze, begehrte Arbeitsplätze, sondern sie verlangen auch eine andere Art von familialer Arbeitsteilung. Denn wir sind natürlich in der Phase des Postfeminismus, für dessen Ikone kennen Sie alle, das ist Angela Merkel. Angela Merkel ist die Ikone des Postfeminismus. Sie hat zwar selber keine Kinder, aber sie ist genau die Figur für die jungen Frauen, die sagen, es gibt für mich nicht mehr entweder oder. Es gibt für mich nicht mehr Karriere. Ich werde irgendeine komische Karrierefrau, Powerfrau. Oder Powerfrau ist ätzend. Ich will beides. Ich will Karriere und ich will Familie haben. Und diese Problematisierung der familialen Arbeitsteilung ist ein Thema höchstgradiger Verwundbarkeit für die jüngeren Männer in unserer Gesellschaft. Und wenn Sie sich Scheidungsfälle mal genauer angucken, kommen eher die Männer aus dem Tritt. Kommen eher die Männer nicht damit klar, wenn sie einmal sozusagen ihre Partnerschaft verloren haben und ist die Wiederverheiratung und so weiter nicht mehr so richtig klappt. Und die Männer sind eigentlich diejenigen, die sehr exklusionsbedroht sind. Auch aus guten Positionen innerhalb unserer Gesellschaft. Also ich glaube, dass eine weitere Ursache von Exklusionslogiken, die quer durch unsere Gesellschaft statthaben, die veränderte Geschlechterspannung, eine veränderte Logik der Geschlechterspannung in unserer Gesellschaft, hervorgerufen durch die wachsende Bildungs- und Erwerbsbeteiligung der Frauen. Der letzte Punkt, der wichtig ist, ist die Transformation des Wohlfahrtsstaates. Der Wohlfahrtsstaat hat sich in allen OECD-Ländern, also nicht nur in der Bundesrepublik, in allen OECD-Ländern in den letzten zehn Jahren revolutionär gewandelt. Also wir stehen nicht mehr vor einer Veränderung, irgendwie das ist noch in Aussicht oder sowas. Das hat stattgefunden. Es ist passiert. Also, dass Sie in meiner Generation alle vom, wir haben das selbst dem Schröder, wir haben das dem geglaubt mit diesem Cappuccino-Prinzip der Alterssicherung. Staatliche Gewährleistung von Grundsicherung plus Betriebsrentenaushandlung, da müssen Sie machen, und drittens private Absicherung. Wer sich nur auf die staatliche Gewährleistung verlässt, ist verloren. Wer nicht bereit ist, eine gute Betriebsrente zusätzlich auszuhandeln, der sieht schlecht aus. Und gut ist, wenn man noch eine private Absicherung zusätzlich gemacht hat. Das ist Cappuccino-Prinzip von Gerd Schröder gewesen. Das ist eine Revolution gewesen in der Alterssicherungslogik, die begleitet wird von einer dramatischen Veränderung des Wohlfahrtsstaats. Der Wohlfahrtsstaat sagt nämlich nicht mehr, dass wir bei den drei großen industriegesellschaftlichen Risiken, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Alter, das sind sozusagen Standardrisiken von Industriegesellschaften, Alter gehört auch dazu. Der Wohlfahrtsstaat hat bisher gesagt, wir werden dir eine statusgemäße Absicherung garantieren im Falle von Alter, Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit. Natürlich mit Abschlägen, aber von der Logik der Statussicherung. Die Logik der Statussicherung gilt nicht mehr. Und sie wird nie mehr wieder zurückkehren. Die Logik ist jetzt nur noch Exklusionsvermeidung. Das ist die Umstellung vom sorgenden zum gewährleistenden Wohlfahrtsstaat. Es sind Basisgewährleistungen, die der Wohlfahrtsstaat vornimmt und nicht mehr statussichernde Teilsubventionierung. Die Logik ist vorbei. Und gleichzeitig sagt der neue Wohlfahrtsstaat, wenn du mit einer dieser Risiken konfrontiert bist, zum Beispiel mit Arbeitslosigkeit, dann hast du zur Arbeit zu gehen und nicht darauf zu warten, dass die Arbeit zu dir kommt. Die Arbeitsmärkte sind Angebotsmärkte und keine Nachfragemärkte. sagt der neue Wohlfahrtsstaat. Deshalb gibt es ja die Fallmanager, die sagen, geh hin und such. Warte nicht, bis du angerufen wirst. Das heißt, das ist die Idee, auch da muss ich wieder den armen Gerhard Schröder annehmen, das war die Idee des aktivierenden Wohlfahrtsstaates. Der führt zu einem Exklusionsproblem sekundärer Art, notwendigerweise. Notwendigerweise. Was ist mit denen, die sich nicht aktivieren lassen? Aus welchen Gründen auch immer. Was ist mit denen, die das Cappuccino-Prinzip nicht verstehen wollen? Aus welchen Gründen auch immer. Was machen wir mit denen? Ich habe eine Geschichte, Mecklenburg-Vorpommern, Frank, 32 Jahre, im Agrarproletariat Mecklenburgs groß geworden, sagt mir, komm mal, du kannst dir was zuverdienen, geht auf diesen Pferdehof. Ich habe mit den zwei Frauen gesprochen, die den machen. Geh hin, komm, geh doch hin, geh. Frank kommt hin. Frank, bist willkommen. Weißt du, wir wollen dir keine Anweisung geben. Such dir deine Arbeit selber. Kein Problem, kein Problem. Du schreibst deinen Stunden hier auf, wir kontrollieren das auch. Schreib auf, mach nach deinem Takt, mach nach deinem Takt. Nach einer Woche kommt Frank nicht mehr. Ohne irgendein Wort zu sagen, kommt einfach nicht mehr. Es geht zu Frank, sag mal Frank, bist du eigentlich bekloppt, warum gehst du da nicht mehr hin? Frank, du musst mir irgendwas sagen. Frank sagt aber nichts. Frank, komm, also jetzt komm, warum gehst du da nicht mehr hin? Die können mich mal gerne haben. Die meinen es nicht böse mit dir. Das Ergebnis ist, Frank ist mit dieser Situation überfordert. Frank will sich nicht seine Arbeit selber suchen. Frank will nicht unkontrolliert seine Stunden aufschreiben. Was nämlich Frank kann, ist Loyalität zeigen. Das ist seine Kompetenz. Absolute Loyalität zu zeigen. Die abgerufen wird vom Chef. Das kann er. Und da ist er zu allerlei bereit. Aber Chefinnen, die, wie er mir dann auch noch sagt, haben die überhaupt Männer? Die dann noch sagen, such dir deine Arbeit selber. Da ist Frank zu einem Fall von Nicht-Aktivierbarkeit geworden. Und der Fallmanager sagt, Überschussbevölkerung. Kann man nichts mehr mitmachen. Die Logik ist außerordentlich verstehbar. Ich wollte Ihnen nur an dieser kleinen Vignette zeigen, wie man zu einem Exklusionsfall durch den Wohlfahrtsstaat wird. Durch den Wohlfahrtsstaat. Durch den aktivierenden Wohlfahrtsstaat. Also, Resümee, wir haben vier Elemente von Spaltungslogik in unserer Gesellschaft, die meiner Meinung nach irreversibel sind. Die funktionale Arbeitsteilung, die Konfrontation mit der Gruppe der Migrationsverlierern, die sich in einem radikalisierten Verlierertum einrichten, die Aushandlungsprobleme, die Kosten des neuen Geschlechtsarrangements innerhalb der Familien und die Transformation des Wohlfahrtsstaates. Wenn das alles so ist, was machen wir jetzt? Und die Antwort, die im Augenblick die Politik zu geben hat, ist nur eine einzige, die heißt Bildung, Bildung, Bildung. Das ist die Antwort. Diese Antwort ist nicht nur zu einfach, sondern auch natürlich stimmt es, dass diejenigen, die die gebildeteren sind, die bessere Bildungsvoraussetzungen haben, ein viel geringeres Armutsrisiko haben. Und es ist absolut richtig, dass diejenigen, die eine bessere Bildung haben, ein viel geringeres Risiko haben, arbeitslos zu werden. Das ist alles richtig. Nur, wenn sie von der deutschen Öffentlichkeit gesagt kriegen, sekundiert von bestimmten Arten von Untersuchungen, die nach einer italienischen Mittelstadt benannt sind. Wenn sie die Botschaft bekommen, wenn du auf einer Hauptschule bist und du hast Migrationshintergrund und du bist vielleicht noch so gerade in der Lage, den Hauptschulabschluss zu schaffen, vielleicht sogar gar nicht, Dann kannst du die Löffel schon gleich einpacken. Dann wirst du zu den intern Ausgegrenzten von Anfang an und die Öffentlichkeit sieht das auch so. Das ist die sekundäre Stigmatisierung durch PISA, die gerade die Problemgruppen trifft, die Problemgruppen, die eigentlich, an denen man die Logik der Spaltung in unserer Gesellschaft deutlich machen kann. An denen geht das Bildungspathos nicht nur vorbei, sondern sie sind Opfer dieses Bildungspathos. Wir haben hier in der Region mit Hauptschullehrern und Lehrerinnen, Berufsschullehrerinnen und Lehrerinnen und Leuten, die in diesen ganzen Ausbildungswerken, es gibt diverse Ausbildungswerke, gerade in Kassel gesprochen. Ich sage jetzt, lass uns mal ernst über die Probleme reden. Nicht jetzt soziale Erwünschtheit, erzähl uns nicht, was uns alle erzählen, nur richtig die Probleme. Lass uns mal wirklich über die Probleme reden. Wenn sie einigermaßen freundlich sind, kommt es raus, die rechnen mit 20% ausbildungsmüden Jugendlichen. 20%. Mit ausbildungsmüde meinen die, mit denen können sie machen, was sie wollen. Die kommen nicht an die rein. Schaffen wir nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Kommen wir nicht rein. Das sind die Jugendlichen, die früher als Arbeiterklassenjugendlichen immer schon wussten, was Sache ist. Die wussten nämlich, dass man in der Schule sowieso nichts Gescheites lernt. Weil die Dinge, die man wirklich braucht im Berufsleben, lernt man woanders. Das sind die Dinge, man muss clever sein, man muss sich in Gruppen durchsetzen können, man muss Härte zeigen können. Das alles lernt man sowieso nicht auf der Schule. Oder die Schule ist ein Feld, wo man den anderen vormachen kann, dass man das lernt. Das waren wunderbare Zeiten, weil die von ihren Eltern immer noch mitgekriegt haben, was man wirklich braucht im Leben, das Handwerk des Lebens braucht, in den industriellen Arbeitsplätzen. Heute wissen die nicht mehr, die Eltern, was man braucht, um durchzukommen, bei diesen neuen Arten von Arbeitsplätzen. Und es sind auch nicht mehr proletarische Stammjugendliche, sondern es sind Jugendliche, die sich in den Schulen in ein zerstörerisches Spiel des Ethnorassismus verwickeln. Türken gegen Russlanddeutsche, Russlanddeutsche gegen Kroaten, Kroaten gegen Vietnamesen und so weiter und so weiter. Es ist ein absolut verlorenes Spiel. Ihnen kommen wirklich die Tränen, wenn Sie das sich länger angeguckt haben. Was soll bei denen heißen Bildung, Bildung, Bildung? Das geht völlig an denen vorbei. Und PISA ist ein groß angelegter Versuch, diese tatsächlichen Probleme nicht zur Kenntnis zu nehmen. Was also ist, bleibt? Ich glaube, die Frage ist in der Tat, dass wir das Thema der sozialen Spaltung zu einer Renovierung des Gerechtigkeitsdiskurses in der Bundesrepublik brauchen sollten. Die Regierung Schröder hatte eine interessante Doppelpaarung. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Erinnern Sie sich noch an den Mann, wo man immer nicht wusste, ob er sich seine Haare färbt? Wissen Sie noch? Der hatte die wunderbare Formel, Effizienz und soziale Gerechtigkeit müssen in einen Ausgleich gebracht werden. Das hat der Kollege Steinmeier ihm alles schön vorgeschrieben. Im Kanzleramt. Das war eine gute Formel, weil der Begriff der sozialen Gerechtigkeit einen kontrollierenden Gegenbegriff in dem der Effizienz hatte. Und diese Formel hat in der Tat zu einem, ich habe das immer unterstützt, ich will da gar keinen Zweifel dran lassen, ich habe, was ich tun konnte, für die Hartz-IV-Reform getan. Intellektuell, was bin dafür gewesen, bin bis heute dafür. Damit Sie mich nicht falsch verstehen. Das war aber eine Formel der wechselseitigen Kontrolle von sozialer Gerechtigkeit an den notwendigen Effizienzsteigerungen und Produktivitätssteigerungen der deutschen Wirtschaft. Das war die Logik. Jetzt ist die Produktivitätssteigerung hat stattgefunden, die Effizienzlogik hat stattgehabt. Das hat alles prima geklappt. Jetzt bleibt nur noch die soziale Gerechtigkeit übrig. Die ist aber jetzt eine Formel, die ihren Gegenbegriff verloren hat. Und das ist die Logik einer ganz bestimmten Partei, die nur auf diesen Knopf drücken muss. Nur auf diesen Knopf drücken muss. Sich überhaupt keines Gegenbegriffes mehr aussetzen muss. Die sich überhaupt nichts mehr kontrollieren lassen muss. sondern nur auf den Knopf der sozialen Gerechtigkeit drücken muss. Und ich kann es Ihnen sagen, wenn ich Chefredakteur der Bild-Zeitung wäre, ich wüsste schon, wie man so ein bisschen Ressentiment macht in Richtung sozialer Gerechtigkeit. Ich weiß, wie das geht. Und wenn ich ein Parteivorsitzender einer bestimmten Partei, ich wüsste auch, wie das geht. Den Knopf kann man bedienen. Und glauben Sie mir, ich wüsste, wie es geht. Es braucht einen Gegenbegriff, an dem man kontrolliert, wie der Gerechtigkeitsdiskurs in Deutschland verändert werden muss. Und wenn ich sage, der Traum ist zu Ende, dann meine ich einen bestimmten Traum, der zu Ende ist. Wir wollen uns nicht in die Tasche lügen. Das ist der Punkt, der mir wichtig ist. Der Gerechtigkeitsdiskurs muss einen Gegenbegriff haben, an dem er sich kontrolliert. Und das ist, meine ich, der Begriff der sozialen Spaltung. Es geht nicht darum, Armut und irgendwie jeder kann jetzt wieder sich empören, dass er zu wenig abkriegt. Darüber muss man reden, klar. Aber das ist nicht das eigentliche Problem, das wir in unserer Gesellschaft haben. Und wenn Sie mich das noch pro domo sagen lassen würden, wenn die Sozialdemokratie wieder in der Lage wäre, wir sind ja, Entschuldigung, ich will niemandem zu nahe treten, ich habe nichts, ich bin ein großer Freund der sozialen Marktwirtschaft und so, das werden Sie schon gemerkt haben. Aber wenn die vom Ganzen her gesehen, wenn die Sozialdemokratie wieder in der Lage wäre zu sagen, wir reden über soziale Gerechtigkeit und lassen uns dieses Reden nicht von anderen abkaufen, weil wir wissen, worum es geht bei der sozialen Gerechtigkeit, dann wäre was gewonnen für die Sozialdemokratie. Aber wenn sie dem offenen Begriff, der keinen Gegenbegriff hat, nur nachläuft, dann garantiere ich Ihnen, bleibt es nicht bei den 22%. Vielen Dank.